Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute starte ich mal mit dem Intro.
Ganz jetzt weiß neu. Ich gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, schon, bist du überfordert, gell?
Voll ganz neue Reihenfolge.
Genau, und zwar geht's heute um das Thema Salz. Wie ungesund ist es wirklich? Und da auch danke an die liebe Anne, die unseren Podcast produziert. Die kam nämlich auf die Idee, weil sie selber gesagt hat, ich esse so viel Salz, bitte spricht's mal darüber, was Salz tatsächlich bewirkt im Körper.
Genau. Dann bringen wir euch heute eine Prise Information.
Sehr cool, sehr, sehr cool. Genau, also Salz ist einfach heftig diskutiert. Es gibt tausend Arten von Salz, es gibt teures, es gibt günstiges, es gibt Zusätze im Salz und so weiter und so fort. Und wir bringen es heute mal so ein bisschen auf den Punkt und geben euch Klarheit. Leitfrage der Folge ist, ist tatsächlich Salz wirklich so ungesund, wie viele behaupten, oder braucht unser Körper es vielleicht sogar dringend? Wir schauen uns an, warum Salz lebensnotwendig ist, was bei zu viel oder zu wenig Salz im Körper tatsächlich passiert, welche Unterschiede es in den Salzarten gibt, also braucht man unbedingt Himalaya-Salz oder Jodsalz oder zugeführt mit irgendwelchen Stoffen und was man über Jodsalz, Meersalz wissen sollte und vor allem in Bezug auf Mikroplastik und welches Salz man wirklich kaufen sollte. Ganz genau. Markus, erzähl uns doch mal, was ist Salz und wofür brauchen wir es?
Also wichtig einmal vorneweg, wir sprechen halt über auch wieder Ruhe, über einen in Anführungsstrichen normalen Menschen, weil einen Sportler muss man da natürlich ein bisschen anders betrachten.
Genau.
Das gleich mal vorneweg. Und da gibt es natürlich auch ganz neue Errungenschaften, die Leistungsfähigkeit von so einem Sportler echt krass verbessern. Da arbeitet man zum Beispiel mit Bicarbonat. Ganz andere Story, nur dass wir das halt mal kurz besprochen haben. Also halt geht es nicht um Sport, halt geht es um den ganz normalen Menschen. Und Salz besteht überwiegend mal aus Natriumchlorid. Das ist vielleicht schon mal als Anfang, dass man das mal gehört hat. Und das klingt total unspektakulär, ist aber echt essentiell für viele lebenswichtige Funktionen im Körper. Unter anderem eben Regulierung des Wasserhaushalts, die Reizweiterleitung an Nerven und Muskeln, Säure-Basen-Gleichgewicht, Blutdruckstabilisierung und die Bildung von Magensäure, also Salzsäure. Und ohne Natrium würden unsere Zellen halt nicht richtig arbeiten und auch nicht gescheit kommunizieren. Der Körper eines Erwachsenen enthält circa roundabout 200 bis 250 Gramm Salz und hauptsächlich außerhalb der Zellen. Wie viel Salz ist jetzt zu viel? Wir haben uns gedacht, wir starten gleich mal damit, weil es ist tatsächlich so, dass es tendenziell so ist, dass sehr viele Menschen eher zu viel Salz essen. Die WHO empfiehlt maximal 5 Gramm Salz pro Tag. Und das ist in etwa ein gestrichener Teelöffel. Allerdings, und das habe ich gerade schon angesprochen, schaut die Realität meistens anders aus. Die meisten Menschen nehmen 8 bis 10 Gramm täglich zu sich, oft unbewusst, über Fertigprodukte, Brot, Käse, Fastfood. Und das ist halt genau das Thema, was wir immer wieder ansprechen. Leid ist Nahrung, die so wenig wie es geht verarbeitet ist, weil dann wisst ihr auch, was drin ist. Folgen von zu viel Salz, unter anderem kann da Bluthochdruck entstehen, durch unter anderem auch vermehrte Wassereinlagerung, ist eine Belastung für Herz und Nieren, eventuell höheres Risiko für Schlaganfall, vermehrter Kalziumverlust über die Nieren, und Entzündungsförderung bei bestimmten Grunderkrankungen. Aber, und das ist auch ganz wichtig, es reagiert nicht jeder gleich drauf. Es gibt sogenannte salzsensitive Menschen. Und bei denen reagiert der Körper extrem auf Salzkonsum, unter anderem dann auch eben der Blutdruck. Und andere zeigen kaum eine Veränderung. Jetzt haben wir gerade über zu viel Salz gesprochen. Marie, was passiert, wenn wir zu wenig Salz haben?
Ja, also es gibt es durchaus schon auch, dass Menschen entweder komplett auf Salz verzichten oder einfach aufgrund von intensiven Lebensstilen zu wenig im Körper haben. Weil es halt einfach auch in vielen Fällen verteufelt wird. Das heißt, kein Salz essen. Also wir sind auch eher dafür, dass man Salz reduziert, aber trotzdem schon Salz natürlich auch als Geschmacksgrundlage so ein bisschen verwenden sollte und kann. Da macht es definitiv Sinn. Aber was passiert tatsächlich, wenn wir zu wenig Salz im Körper haben? Also, Muskelschwäche, Energielosigkeit, Krämpfe. Jeder kennt's, zu intensiven Sport beim Laufen gewesen, danach nicht richtig verpflegt. Und dann kommen die Krämpfe in der Nacht. Passiert ja besonders gern auch im Sommer, dass man dann ja in den Wadeln sozusagen den schönen Krampf hat, der nicht raus will. Das passiert oftmals, wenn einfach der Salzgehalt im Körper zu niedrig ist. Dann aber auch zu niedriger Blutdruck, wenn einem schwindlig wird, wenn man irgendwie vom Sitzen ins Stehen kommt oder vom Liegen ins Stehen kommt. Und eben dieses Schwindelgefühl, also dass einem so ein bisschen schwarz vor Augen wird, kann zurückzuführen sein auf zu wenig Salz im Körper. Konzentrationsprobleme, die einfach aufgrund dessen, dass der Körper so stark runterfährt, entstehen können, wenn man zu wenig Salz drin hat. Und wenn man beispielsweise, und da kommen wir wieder auf den Punkt Sport, sehr, sehr stark schwitzt und viel Wasser verliert, ohne dass man mit Elektrolyte auffüllt, dann kann es einfach zum Extremfall führen, dass man einfach umkippt. Deswegen ist es ja so relevant im Sportbereich, beziehungsweise wenn man einfach viel, viel schwitzt, dass man einfach schön mit Elektrolyte auffüllt, dass da einfach
was reinkommt. Nennt man übrigens Hyponatriämie.
Ja, genau.
Für die, die es interessiert.
Genau.
Zungenbrecher.
Genau. Das dazu. Aber welches Salz ist denn jetzt das Richtige? Weil es gibt ja, wie gesagt, 1000 Varianten von 1000 Firmen und man denkt sich so, naja, ich nehme jetzt halt einfach das aus der Region oder ich nehme das günstigste, ist ja eh wurscht. Aber ihr müsst echt mal tendenziell hinten drauf schauen, was da alles drin ist, weil manchmal sind Rieselhilfen drin. Und ganz ehrlich, die wollt ihr nicht drin haben, nur damit das Salz schön rieselfähig ist. Genau. Also, nicht jedes Salz ist gleich und nicht jedes automatisch gesund. Es kommt immer darauf an, was möchte man mit dem Salz erreichen oder für was möchte man es verwenden. Schauen wir uns die wichtigsten Sorten erstmal an. Also, was ja total gehypt wird, was auch super ist, ist das klassische Jodsalz, vor allem in den Generationen früher. Jeder hat es irgendwie genommen. Ist es denn tatsächlich sinnvoll oder nicht? Also, in Deutschland wurde eben Jodsalz eingeführt, um den Jodmangel vorzubeugen. Ja, das war einfach eine Idee von damals, insbesondere um Schilddrüsenerkrankungen, wenn man so einen Kropf hat beispielsweise, ein bisschen zu minimieren. Ja? Also da ist man noch nicht direkt vielleicht in einer Schilddrüsenthematik drin, sondern hat so einen leichten Reiz oder vielleicht irgendwie Verhärtungen oder Probleme einfach mit der Hormonbildung. Und dann kann es sein, dass einfach Jodsalz durchaus helfen kann. Heute ist es aber so, dass viele Menschen einfach dadurch, dass die Supermärkte voll sind mit allem Möglichen, ausreichend Jod eh schon zu sich nehmen, eben über Fisch, Milchprodukte, Eier oder Supplemente, und dann brauchst du es gar nicht. Ja, dann ist es einfach zu viel und dann führt es auch wieder zu Themen, weil es einfach nicht gut ist, ja, weil es einfach zu viel ist. Genau, und bei Leuten eben, die Hashimoto haben oder einfach wirklich eine Schilddrüsenthematik haben, kann zu viel Jod sogar einfach echt schädlich sein, das Entzündungen fördert und einfach wieder Stress für die Leber ist. Also, wer sich ausgewogen ernährt, der braucht meines Erachtens oder unseres Erachtens kein Jodsalz, also es wird vom Doc empfohlen. Aber gibt auch noch andere Salzvarianten, und zwar ist Meersalz.
Hier kommt die Werbung. Heute hört ihr ein Angebot in eigener Sache, und zwar geht's um unser Analyse-Coaching. Du hörst hier jede Woche, wie wichtig es ist, den eigenen Stoffwechsel zu verstehen, aber vielleicht fragst du dich, wo stehe ich denn gerade? Was braucht mein Körper ganz individuell, um in Balance zu kommen? dann ist unser Analyse-Coaching genau das Richtige für dich. Hier analysieren wir deinen Stoffwechsel, dein Energielevel und deine persönlichen Herausforderungen wissenschaftlich fundiert, aber absolut alltagsnah. Du bekommst eine klare Einschätzung, wo du stehst und vor allem einen Plan, der zu dir passt. Alle Infos findest du unter m2h-stoffwechselzentrum.de/analysecoaching oder direkt in den Shownotes. Warte nicht, bis dein Körper dir die rote Karte zeigt, hol dir jetzt Klarheit und mach den ersten Schritt zu mehr Energie, Gesundheit und Leichtigkeit. Werbung Ende.
Ja, Ersalz. Natürlich, aber nicht immer unproblematisch. Das klingt erst einmal gesund, enthält aber häufig halt auch tatsächlich Rückstände aus dem Meer. Also Mikroplastik, Schwermetalle oder Umweltgifte. Und der Mineralstoffgehalt ist tatsächlich minimal höher, aber halt echt nicht entscheidend. Besonders günstige Meersalze sind halt oft nicht gereinigt worden oder raffineriert und mit ähnlicher Verarbeitung wie Industrienatrium.
Also Salz.
Ja.
Ganz klassisch Salz.
Probleme, dass unsere Ozeane halt einfach belastet sind, das ist ja jetzt keine Theorie, sondern das sieht man ja immer mehr. Und das spiegelt sich halt auch dann im Salz wieder.
Ja, also ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, Salz, Wasser, ja, ich meine, man schmeckt es, wenn man im Meer schwimmt, das ist wie ein Schwamm, das saugt wirklich alles auf. Und natürlich ist es mal schön, wenn man so ein pinkes Salz aus Australien hat oder das Fleur de Sel, das schaut schön aus, aber ihr nehmt damit halt einfach auch viel, viel mehr auf, wie nur Natriumchlorid. Das ist hier die Thematik. Und was sagst denn du jetzt zu den anderen Varianten, wie zum Beispiel Steinsalz, Ursalz, am Himalaya-Salz?
Ja, mei, theoretisch, gell, abgebaut aus Millionen Jahre alten Lagerstätten, eben wie zum Beispiel aus dem Himalaya und aus den Alpen, ist Mikroplastik frei, da es nicht aus den heutigen Gewässern stammt. Enthält Spurenelemente wie zum Beispiel Kalium, Magnesium oder Eisen, wenn natürlich auch einfach in kleinen Mengen. Ist unraffiniert erhältlich, ohne Zusatzstoffe und Rieselhilfen. Also die Rieselhilfen hat ja Marie vorher schon angesprochen. Tipp von uns, einfach auf die Qualität und die Herkunft achten. Also zertifiziertes Kristallsalz oder naturbelassenes Steinsalz oder sowas ist da echt eine tolle Lösung dann.
Wir haben zu Hause zum Beispiel ein Himalaya-Salz und ein Steinsalz. Und ich habe ein grobes und eins, was ich halt natürlich immer in die Mühle reinmache und dann selber einfach durchziehen lasse. Und dann merkst du halt schon, wenn die keine Rieselhilfen enthalten, die verklumpen mal. Ja. Das ist ja völlig normal, aber die kannst du sofort wieder auflösen. Ja. Also schaut einfach, dass da das Zeug nicht drin ist.
Genau, schaut hinten drauf. Qualität ist halt da im Endeffekt alles. Und ich bin dann immer fragende Gedanken und fragende Blicke, wenn ich mir denke, beim Salz hinten steht mehr drauf wie, keine Ahnung, auf einer Tafelschokolade, dann fragst du dich schon.
Genau.
Also, kurzes Fazit zum Thema Salzarten. Jodsalz hat einen guten Schutz bei Jodmangel, im Nachteil ungünstig bei Schilddrüsenerkrankungen. Meersalz ist zum einen natürlich handgeschöpft möglich zu kaufen. Nachteile aber Mikroplastik, unter anderem halt viel Umweltbelastung, die sich dann irgendwo in dem Salz widerspiegelt. Steinsalz ist natürlich unbelastet und rein, ist halt aber teurer und nicht überall erhältlich.
Vor allem Gutes.
Ja.
Eher in Bioläden oder in Reformhäusern.
Genau. Ihr meint raffineriertes Salz, günstig, standardisiert, hat halt oft Zusatzstoffe und ist stark verarbeitet.
Genau.
Mit dem Wort habe ich es.
Raffiniert.
Ja.
Nicht raffiniert.
Das ist ja echt raffiniert.
Raffiniertes Ein raffiniertes Wort. Alright, ja, wo steckt denn jetzt Salz noch überall drin, außer dass wir es in unser lecker Essen reinmachen? Also es kommt nicht einfach vom Nachsalzen, sondern tatsächlich von den verarbeiteten Lebensmitteln, wo wir einfach schon diesen Teelöffel tatsächlich aufnehmen. Und zwar
oder mehr
in unseren kurzkettigen Kohlenhydraten wie Brot, Brötchen und so weiter. Da ist einfach Salz als Geschmacksträger drin, weil ihr kennt es bestimmt, wenn ihr nach Italien fahrt und dort ein Weißbrot esst, das Baguette, und ihr beißt rein, dann schmeckt es so unfassbar salzarm. Das kannst du eigentlich nur essen, wenn du in Olivenöl eintunkst mit ein bisschen Salz. Dann schmeckt es irgendwie wieder so klassisch nach Baguette. Aber in Italien wird halt einfach kaum Salz verwendet für die Verwendung von Weißbrot. Brot oder etc.
Für die Herstellung.
Genau. Und wir in Deutschland sind es ja gewöhnt, dass alles gefühlt gesalzen ist. Aber wir schmecken es einfach auch nicht mehr, weil es so ein ganz normaler Standard ist.
Ja, es bearbeitet ja auch die Geschmacksknospen. Ja. Also das verändert sich ja. Wenn man ständig Salz gewohnt ist, dann schmeckt es halt, wenn man was hat, was nicht voll gewürzt ist, einfach erst einmal noch nichts.
Ja. Dann Käse, Wurstwaren, also ich meine so eine Salami, die lebt halt vom Salz, genauso aber auch wie ein Parmesan, also der schmeckt ja so unfassbar salzig und nussig und das kriegst du halt einfach über Salz brutal gut hin, ja. Und das bei den Wurstwaren ja so oder so, also da ist ja mehr Salz drin wie Fleisch an sich, ja. Fertigsoßen, Suppen. Geschmacksträger, einer der wichtigsten, deswegen Salz eine riesengroße Rolle. Tiefkühlgerichte natürlich auch, weil die über den Vorgang des Tiefkühlens auch natürlich an Geschmack verlieren und da hilft halt Salz, den Geschmack zu behalten. Riesengroße Rolle. Chips, ihr wisst es alle, gewürzt mit Salz, aber nicht nur Salz, dann steht mehr Salz drauf, dann kommt vielleicht noch Paprika mit dazu und dann hast du eine super krasse Chemiebombe in deinen Chips oder in deinem Fastfood eben drin. Genau, was kann man jetzt machen? Also, lest einfach mal die Etiketten, schaut drauf, was wirklich hinten drauf steht. Man sagt, also wenn Natrium drauf steht, das mit 2,5 mal der Menge nehmen, dann wisst ihr, was der Salzgehalt ist. Ist eigentlich krass, gell? Müsst ihr nicht wissen, aber wenn einfach Natrium dabei ist und relativ viel Natrium, dann weglassen und ihr seht es ja auch in den Tabellen, wo es dann wirklich aufgeführt ist, den Salzgehalt sehr gut. Genau. Frisch kochen, dann wisst ihr so oder so, wie viel drin ist, dann habt ihr es selbst in der Hand. Und eben Kräuter, mit Kräutern arbeiten, dass ihr die Geschmäcker reinbekommt. Das sagen wir immer wieder unseren Klienten. Salz ein bisschen reduzieren, dafür viel mehr mit Kräutern und Gewürzen arbeiten. Weil dann kriegt ihr Schärfe rein, dann kriegt ihr andere Geschmäcker rein, Bitterstoffe und so weiter. Und dann schmeckt es einfach auch mal anders. Und das kann man tatsächlich antrainieren. Wir haben so viele, die kommen, die wirklich einen hohen Salzkonsum haben. Da dauert es dann meistens so einen Monat, bis sich die Geschmacksknospen so ein bisschen verändern und auch die Zunge einfach mehr aufnehmen kann. Und dann schmecken die erstmal wieder.
Ja.
Ja, riesengroße Rolle. Genau. Und eben sowas wie Gemüsebrühen, da ist so ein hoher Anteil an Salz drin. Lasst es weg. Ihr kriegt es auch so.
Also so Fertigbrühwürfel sowas, ja, genau.
Ja, was sagt denn jetzt die Forschung wirklich zu der Thematik? Wir haben ja jetzt erstmal grundsätzlich drüber gesprochen. Also, man muss sagen, die Studienlage ist differenziert. Viele Aussagen sind pauschalisiert, deswegen ist es ja so ein hoch gehyptes Thema. Also, hoher Salzkonsum kann definitiv Bluthochdruck fördern, aber ist einfach bei nicht allen Menschen gleich. Salzsensitive Menschen, ja, schon. Bei Menschen, die es einfach erstmal nicht merken, nicht. Entscheidend ist auch immer das Verhältnis zum Kalium. Also, wer viel Obst und Gemüse isst, puffert Salz eher ab. Also umso besser ihr esst, umso vielfältiger ihr esst und umso besser geht es euch einfach auch, umso weniger Auswirkungen hat das Salz auf euren Körper. Manche Studien gibt es auch, die zeigen sogar eine U-förmige Kurve. Sowohl zu viel als auch zu wenig Salz kann einfach gesundheitsschädlich sein. Das bedeutet, zu viel ist doof, zu wenig ist auch doof. Schaut, dass ihr Mittelmaß haltet. Eben eine gewisse Balance und einfach immer wieder drauf schauen, brauche ich das nicht.
Hm.
Genau. Was können jetzt die Hörer mitnehmen?
Ja, wie immer, gell? Es geht nicht um ganz und gar nicht, sondern um Balance, Qualität und den individuellen Bedarf. Also es ist eine sehr individuelle Geschichte auf der einen Seite, aber man kann es wirklich, also wenn man mit einer ausgewogenen Ernährung hingeht, nicht irgendwie mega überdosiert, nicht immer extra noch was reinhaut, dann ist man da irgendwo auf einem guten Weg. Also Salz ist kein Feind, ja, ist ein unverzichtbarer Mineralstoff, das ist wichtig. Und die meisten Probleme entstehen durch diesen versteckten Salzüberschuss, ja, aus dieser Industrieernährung im Endeffekt, aus Fertigprodukten und so weiter und so fort. Also kurz, der Körper braucht Salz, aber hochwertig und in Maßen. Achtet jetzt einfach auf natürliche Quellen und einen bewussten Konsum. Raffinierte, verarbeitete Salze eher meiden. Ursalz und naturbelassenes Steinsalz sind in dem Fall die unbedenklichste Wahl. Ja, also wir würden euch empfehlen, wenn euch die Folge gefallen hat, schickt es mal an Leute oder Kolleginnen oder an eure Liebsten. Vor allem die Denker, Salz ist furchtbar ungesund, oder an Leute, die salzen, als ob es keinen Morgen mehr gab. Für die ist die Folge bestimmt gute Geschichte. Ansonsten wünschen wir euch wieder einen super schönen Tag. Freuen uns, wenn wir dann euch wieder auf den Ohren liegen. Und bis bald.
Bis bald.
Pfiat euch.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Free audio post-production by Alphonic.com.